Ich sitze im Auto und denke noch an das leckere Mittagessen. Richtig lecker. Und jetzt noch dieser coole Song im Radio. Mir geht's richtig gut. Aus dem Augenwinkel sehe ich einen Radfahrer auf dem Gehweg, der plötzlich auf den Zebrastreifen vor mir zusteuert. Ich bremse hart, komme noch rechtzeitig zum Stehen, kann kurz durchatmen, Millisekunden bin ich erleichtert. Dann knallt es laut hinten. Ich weiß erst gar nicht so richtig, was mir passiert, aber die Erkenntnis sickert dann ziemlich schnell durch. Auffahrunfall. Ich steige aus, begegne dem anderen Fahrer, so ziemlich der beste Unfallverursacher, den man sich in so einer Situation vorstellen kann. Er nimmt die Schuld komplett auf sich, bestreitet nichts, die Schuldfrage ist schnell geklärt. So eindeutig geht es nicht immer zu, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Aus so manchem Unfall wird eine ganz lange Rechtsstreitigkeit. Manchmal fehlen die Zeugen, dann steht Aussage gegen Aussage. Die Schuld wird vielleicht geteilt, es wird auf jeden Fall kompliziert. Wer ist eigentlich schuld? Diese Frage ist oft gar nicht so einfach zu klären. Vor einer Woche gab es ein Fußballspiel in der Fußball-Bundesliga. Rasenballsport, ich wollte schon Red Bull Leipzig sagen, so heißen sie nicht, war zu Gast bei Borussia Dortmund und rund um das Spiel herum ereigneten sich regelrechte Jagdszenen auf angereiste Leipzig-Fans. Hintergrund ist, dass dieses Fußballprojekt ziemlich umstritten ist. Da gab es ein Bündel an Investoren, die eine Mannschaft zusammengekauft haben in den letzten Jahren. So der Vorwurf und diese Kritik, die entlud sich am vergangenen Samstag in Gewalt, körperlich und verbal. Natürlich sind einige Schuldige schnell geklärt. Keiner hat das Recht, mit Gewalt gegen gegnerische Fans vorzugehen. Aber daneben wird jetzt heiß diskutiert, war die Polizei ausreichend vertreten, haben die Verantwortlichen durch das, was sie gesagt haben oder nicht gesagt haben, irgendwie noch Öl ins Feuer hineingegossen? Hätte das Ganze verhindert werden können? Auch hier, die Schuldfrage ist gar nicht so leicht zu klären. Immer wieder knallt es zwischen Verkehrsteilnehmern, zwischen unterschiedlichen Fangruppen, zwischen uns, zwischenmenschlich. Und immer wieder werden Menschen aneinander schuldig und verletzen sich gegenseitig. Das ist bittere Realität in unserem Leben. Wir bleiben einander Dinge schuldig. Wir werden aneinander schuldig. Auch wenn jeder von uns grundsätzlich gerne die Schuld beim anderen sieht, so eine klare Linie zwischen Gut und Böse, wie es manchmal in Filmen gegeben hat, früher war das noch stärker, die gibt's einfach so nicht. Auch ich würde gerne meine Hände in Unschuld waschen. Aber wie tief ich mitten da drin hänge, merke ich spätestens dann immer wieder, wenn ich mit meinen liebsten Menschen nicht so umgehen kann, wie ich es gerne möchte. Ich schaffe es nicht. Kennt ihr das, wenn man sich gegenüber sich selbst so richtig hilflos fühlt? Wenn man das Spiegelbild sieht und denkt, was bist du eigentlich für ein Mensch? Wenn du das kennst, habe ich richtig, richtig gute Nachricht für dich. Gott hat es nämlich nicht ausgehalten, uns in diesem Zustand zu sehen. Gott spürt, wie wir aneinander und an uns selber leiden. Und er kennt unsere Sehnsucht nach Vergebung. Wir haben das in vielen Liedern gerade auch besungen. Und er hat gehandelt. Mein Kollege Christoph Schroth hat in den letzten Wochen immer wieder vom Vater Unser als Exodus-Gebet gesprochen. Exodus, das war die Urerfahrung des Volkes Israels, wo Gott sein Volk vor 1500 Jahre vor Christus aus der Gefangenschaft in Ägypten geführt hat. Und Gefangenschaft, das ist genau das, was auch wir erleben mit unserer Schuld. Wir würden oft gerne anders, aber wir schaffen es nicht, weil wir gefangen sind. Vielleicht hast du es eine Weile probiert, aber dann irgendwann aufgegeben, weil du gemerkt hast, du kommst nicht weiter, du schaffst es nicht. Und es ist Fakt, wir haben keine Chance. Diese Schuld ist so stark, diese Schuld ist so mächtig und so komplex, dass sich jeder von uns in ihr verstricken muss. Und wie gut ist es, dass Gott die Initiative ergriffen hat. In Jesus Christus kam er in diese Welt, um uns vor Augen zu führen, wie schuldig wir sind. Wenn du Jesus Christus begegnest, dann wirst du das merken in diesem Moment, wo er in dein Leben tritt, dass du merkst, du bist schuldig. Du wirst dem nicht gerecht, wie du eigentlich sein müsstest. Auch wenn du das bisher gut von dir weggehalten hast. Wenn Jesus Christus in dein Leben kommt, wirst du das spüren, führt dir das vor Augen. Und gleichzeitig hat Gott alles dafür getan, um uns von all dieser Schuld zu befreien. Dafür musste Jesus Christus am Kreuz sterben. In Kolosser 2, Vers 14 steht, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Was für starke Worte. Gott hat diesen Schuldschein gelöscht. Gott hat diesen Schuldschein aus unserer Mitte fortgeschafft. Diese Schuld ist weg, sie zählt nicht mehr, nie mehr. Und damit hat Gott die Macht gebrochen, gegen die wir in unserem Leben niemals eine Chance gehabt hätten. Römer 6, Vers 6 bis 7. Was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird. Dieses Wesen muss unwirksam gemacht werden und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Diese Schuld, die unser Leben so sehr prägt, in der wir uns alle so sehr verstricken, die uns so sehr gefangen hält, diese Schuld verliert durch Jesus Christus ihren Anspruch und ihre Macht über uns. Ein für alle Mal, sie ist weg, sie ist gelöscht, sie ist fortgeschafft. Du bist frei. Und so prägt Gott ein ganz neues Prinzip, mit Schuld umzugehen. Nicht wie du mir, so ich dir, nicht irgendwie ein fauler Kompromiss mit Schwamm-drüber-Mentalität. Nein, dieses neue Prinzip, was Gott möglich gemacht hat, ist Vergebung. Und deshalb bist du frei zu beten, vergib uns unsere Schuld. Und deshalb bist du auch frei zu beten und zu handeln danach. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebung ist möglich. Gottes Prinzip, mit unserer Schuld umzugehen, soll auch in unserem Leben zum Prinzip werden, wie wir mit der Schuld von anderen Menschen umgehen. Gott vergibt dir und dadurch gibt er dir auch die Power dazu, dass du anderen Menschen vergeben kannst. Dass du diese Vergebung hinein verlängern kannst in dein Leben und in deine Beziehungen hinein. Hört sich super an, oder? Und ist doch so schwer zu leben. C.S. Lewis hat einmal gesagt, jedermann sagt, dass Vergebung eine tolle Idee sei, bis er jemanden etwas zu vergeben hat. Auf den Punkt gebracht. Super Sache mit der Vergebung, aber das, was ich hier gerade erlebe, dafür zählt es nicht. Also das ist unvergebbar. Ich werde euch jetzt im weiteren Verlauf reinschauen lassen in meine bisher prägendste Erfahrung von Schuld und Vergebung. Sie hat sich ereignet in meiner Herkunftsfamilie. Und alles, was ich jetzt erzähle, ist mit meinen Eltern so abgesprochen. Die wissen davon, dass ich das heute Morgen erzähle und sie begrüßen das. Ich liege im Bett, 13 Jahre alt. Auf einmal höre ich meine Mutter im Zimmer nebenan aufheulen. So habe ich sie noch niemals zuvor weinen hören. Sie schreit. Ich höre meinen Vater nebenan reden, aber meine Mutter ist nicht zu beruhigen. Immer wieder heult meine Mutter verzweifelt auf wie ein verwundetes Tier. Ich traue mich nicht, das Zimmer zu verlassen. Ich ziehe mir die Bettdecke über die Ohren, ich will nichts mehr hören. Und irgendwann hört es auf. In den nächsten Tagen ist es anders zwischen meinen Eltern. Meine Mutter weint viel. Einmal bittet mich mein Vater, meine Mutter in den Arm zu nehmen. Und ich sage ihm trotzdem, ich mach das doch selber. Aber er kann das nicht. Und so nehme ich schließlich meine Mutter in den Arm. Jahre später erfahre ich davon, was in jener Nacht passiert ist. In dieser Nacht hatte mein Vater meiner Mutter gebeichtet, dass er jahrelang eine Affäre mit einer anderen Frau aus der Gemeinde gehabt hat. Eine Familie, mit der wir Wochenende für Wochenende in Zeit verbracht haben, mit der wir jahrelang in Urlaub gefahren sind. Was für eine unglaubliche Verletzung für meine Mutter. Was für eine unglaubliche Verletzung für unsere Familie. Was für ein Schmerz, den ich in dieser Nacht gehört habe. Eine Situation, in der es erstmal überhaupt keinen Gedanken an Vergebung gibt. Und ich wünschte, meiner Mutter wäre das nie passiert. Sie hätte das nicht erleben müssen. Aber es ist passiert. Und so passiert auch uns vieles, was wir uns wünschen, was uns niemals passieren sollte. Jeder von uns wird in seinem Leben verletzt, weil Menschen einander verletzen. Auf der Arbeit, in der Schule, in der Nachbarschaft, in der Familie. Und je näher die Menschen sind, die uns verletzen, desto mehr Schmerzen fügen wir uns gegenseitig zu. Und vermutlich kennst du genau solche Situationen aus der Vergangenheit oder du steckst gerade mittendrin. Da tut es so weh, dass du auch nicht einen Gedanken an Vergebung zulassen kannst. Die Emotionen gehen in eine völlig andere Richtung. Du willst den anderen bestrafen. Du willst ihn leiden sehen, so wie du leiden musst. Du willst zurückschlagen. Der soll für das büßen, was er dir angetan hat. Und weißt du was? Du darfst so fühlen. Auch wenn Vergebung immer unser erklärtes Ziel sein muss, diese Gefühle sind da. Und sie dürfen sein. Und deshalb ist der erste Schritt in solchen Situationen nicht Vergebung. Kann es gar nicht sein, weil du dich mit jeder Faser deines Seins dagegen wehrst und das die Emotionen überhaupt nicht zulassen. Sie sind da, diese Gefühle. Und sie sind okay. Ich sage das so deutlich, weil wir uns als Christen hier manchmal schwer tun und ein Problem damit haben. Wenn du in einem christlichen Umfeld aufgewachsen bist, dann hast du vielleicht gelernt, negative Gefühle sind nicht okay. Wut, Hass, Zorn, Rachegefühle, solche Gefühle darf ein Christ nicht haben. Vergib mal schnell, das ist der richtige Weg, dann wird alles wieder gut. Aber nichts wird gut, denn wenn diese Gefühle nicht sein dürfen, dann schluckst du sie runter, sprichst eine oberflächliche Vergebung aus, weil man das ja so macht als Christ, aber es kommt nicht vom Herzen. Und was ist das Ergebnis? Du wunderst dich, dass du dieser anderen Person immer noch nicht begegnen kannst. Wenn du sie siehst, kannst du sie immer noch an die Wand klatschen. Der Schmerz kommt immer wieder hoch. Du hast mal schnell vergeben, aber dadurch ist nichts anders geworden. Der erste Schritt ist nicht Vergebung. Zuerst muss da Raum sein, diese Gefühle rauszulassen. Am besten in einem geschützten Rahmen. Meine Mutter hat erst zu Hause geweint und geschrien und dann hat sie bei einer Freundin geweint und geschrien, die sie ab diesem Tag in dieser Situation auch seelsorglich begleitet hat. Willi Weber, eine Seelsorge-Koryphäe im Bund Freie Evangelischer Gemeinden, hat ein Buch geschrieben, Vergebung geht nicht nur im Kopf. Und in diesem Buch hat er auch das geschrieben, ein Sprechzimmer soll ein heiliger Ort sein, in dem Schmerzen, Klage, Zorn und Trauer leben und laut werden dürfen. Hiob sagt, das muss raus, es muss heraus. Hiob 7, Vers 11. Damit es gehen kann, muss es raus. Es muss raus. In einem Sprechzimmer oder sonst wo. Geh in den Wald und drisch auf Bäume ein. Oder nimm dir einen Boxsack vor. Wichtig ist nie den wirklichen Täter, das kommt nicht in Frage. Aber es spricht nichts dagegen, stellvertretend und unter Begleitung irgendwas zu zerstören. Das ist okay. Vielleicht gibt es auch da einen Rahmen, was man zerstören darf. Aber es gibt dieses zu schnell vergeben. Wenn die Gefühle noch eine völlig andere Sprache sprechen, dann musst du das ernst nehmen. Dann müssen diese Gefühle erst raus. Damit es gehen kann, muss es raus. Und nur so kann dann auch ein Raum entstehen, nach und nach, wo Vergebung auch gedacht werden kann. Auch bei meiner Mutter musste dieser Schmerz raus. Und es war gut, dass sie jemanden hatte, bei dem sie diese Gefühle zeigen durfte. Und so jemand brauchen auch wir in solchen Situationen, damit wir nicht in unserem Selbstmitleid versinken. Niemanden, der uns darin noch bestätigt und in diesem Hass nur noch mit draufhaut. Aber jemanden, für den unsere Gefühle okay sind. Jemanden, bei dem wir nichts verstecken brauchen. Jemand, der uns dann auch hilft, den Weg zur Vergebung zu gehen. Es gibt dieses zu schnell vergeben. Und wie so oft im Glauben gibt es zwei Extreme. Auf der anderen Seite gibt es auch ein zu langsam oder gar nicht vergeben. Unsere Gefühle sind ernst zu nehmen. Das war mir wichtig zu betonen. Aber wenn wir deshalb darauf warten, dass sich irgendwann ein Vergebungsgefühl einstellt, dann können wir vielleicht lange darauf warten. Am Anfang steht der Schmerz, aber irgendwann steht Vergebung an, als Entscheidung auch manchmal gegen widerstrebende Gefühle. Das hört sich vielleicht erstmal widersprüchlich an, ist es aber nicht. Wenn wir wirklich Frieden finden wollen, müssen wir vergeben, auch wenn die Gefühle zu einem gewissen Zeitpunkt noch eine etwas andere Sprache sprechen. Willi Weber spricht davon, dass wir an den Punkt kommen, wo die Gedanken die Gefühle leiten können. Es ist so im Abklingen, ein Punkt, wo die Gefühle noch da sind, aber wo trotzdem dann die Entscheidung gefragt ist, zu sagen, ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt möchte ich vergeben. Meine Mutter hat sich nach einigen Monaten dazu entschieden, zu vergeben. Für sie war das nicht der Abschluss dieses Prozesses, weil da waren immer noch diese negativen Gefühle in ihr. Aber es war ein entscheidender Schritt, um Frieden zu finden. Auch danach waren noch manche negativen Gefühle da. Auch danach brauchte sie noch Begleitung. Aber ihre Seele konnte nur deshalb heil werden, weil sie diesen Schritt gegangen ist. Weil sie dann willentlich sich dazu entschieden hat, zu vergeben. Auch in meinem Dienst als Pastor bin ich schon heftig verletzt worden. Aufgrund einer besonders heftigen Situation bin ich in Beratung gegangen. Und dort war auch erst Raum für die Schmerzen, das zu sagen, was mir wehtut, was ich fühle gegenüber gewissen Menschen. Aber mein Berater hat mich dann auch hingeführt, an den Punkt zu vergeben. Irgendwann habe ich aufgeschrieben, wem ich vergebe, was ich vergebe, Ort und Datum, Zettel ans Kreuz, fertig. Und mein Berater hat gesagt, es kann sein, dass sich dieser Groll nochmal in dir meldet. Und in diesen Momenten kannst du in Gedanken an diesen Ort zurückkehren. Du hast es festgemacht. Und dieser Ort erinnert dich daran. Du hast wirklich vergeben. Und es war tatsächlich so. Manchmal habe ich mich wieder in negative Gedanken reingesteigert über gewisse Personen. Aber Gott hat mich durch diesen Ort und diese Erinnerung und diesen festen Punkt in meinem Leben daran erinnert und hat mich gestoppt. Ich konnte aufhören mit diesen negativen Gedanken und diesen Strudel stoppen. Und wenn du das auch kennst, dann hilft es vielleicht kurz auszusprechen, hey, Friede sei mit dir. Wenn dir wieder diese Gedanken kommen über eine gewisse Person, dann sprich es aus, Friede sei mit dir, ich habe dir vergeben. Ein kurzes Zwischenfazit. Gott hat einen neuen Umgang mit Schuld möglich gemacht. Sein Prinzip ist Vergebung. Damit beschenkt Gott uns. Er will deine Freiheit. Und dieses Prinzip ist so stark, dass auch wir vergeben können und sollen. Im ersten Teil der Predigt war mir jetzt wichtig zu betonen, wie schwer das trotzdem manchmal ist, diese Vergebung auszusprechen. Es ist wahrscheinlich die herausforderndste Aufgabe in unserem Leben. Und darin einen Weg zu skizzieren, wie es trotzdem sein kann, trotz dieser heftigen Erfahrung zur Vergebung zu kommen, das war mir im ersten Teil ein Anliegen. Im zweiten Teil der Predigt wird es jetzt herausfordernd. Wir wissen jetzt, dass es extrem schwierig ist, das haben wir besprochen, und dennoch ist Vergebung keine Option, zu der wir Ja oder Nein sagen können. Darin ist die Bibel glasklar, so klar wie in wenigen Fragen. Jesus erzählt die Geschichte von einem Knecht, der bei seinem König eine unvorstellbar große Schuld hat. Er wird zur Rechenschaft gezogen, er fleht um Gnade. Und tatsächlich, sein König erlässt ihm diesen Riesenberg an Schulden, ein Bild davon, wie Gott mit unserer Schuld umgeht. Doch der Knecht lernt nichts daraus. Er begegnet unmittelbar danach einem seiner Mitknechte, der einen vergleichsweise winzig kleinen Betrag ihm gegenüber schuldet. Und er zieht ihn zur Rechenschaft. Sein Mitknecht fleht um Gnade, doch der Knecht bleibt hart, knallhart und lässt ihn büßen. Als das dem Herrn des Knechtes, dem König, zu Ohren kommt, ist er entsetzt. Der König lässt ihn zu sich kommen, übergibt ihn den Folterknechten, bis er seine Schuld zurückgezahlt hat. Jesus schließt mit den Worten, in Matthäus 18, Vers 35, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Und seiner Schwester. Im Vaterunser beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hier steht nicht, vergib uns unsere Schuld und wir überlegen uns das dann, wie wir es mit unseren Schuldigern machen. Dieses Wie in der Mitte, das verbindet die eine Bitte mit der Aktion, die wir danach beschreiben, wie in einem Atemzug. Wir machen eben, habe ich nochmal drauf geachtet, beim Beten, da ist immer so eine kleine Pause zwischen, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber eigentlich ist es eins. Das eine bedingt das andere. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Direkt nach dem Vaterunser, direkt danach, wirklich der nächste Vers, Matthäus 6, Vers 14 bis 15. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wir haben 6 Gottesdienste zu diesem Vater unser. 6 Bitten, die wir beschreiben, wo wir drauf eingehen. Aber zu dieser Bitte kommt direkt nach dem Vater unser nochmal mehr Futter. Deutliche Worte. Noch mehr? Epheser 4, Vers 32. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und abschließend noch eine Stelle aus Jesus Sirach, aus den Apokryphen, in der Einheitsübersetzung zu finden. Wer sich rächt, an dem wird sich der Herr widerrächen und wird ihm seine Sünden auch anrechnen. Vergib deinem Nächsten, was er dir zuleide getan hat, so werden auch dir deine Sünden vergeben, wenn du darum bittest. Ein Mensch hält gegen den anderen am Zorn fest und will bei dem Herrn Gnade suchen. Er ist unbarmherzig gegen seinesgleichen und will für seine Sünde bitten. Er ist nur Fleisch und Blut und hält am Zorn fest. Wer will denn ihm seine Sünden vergeben? Es geht in all diesen Stellen nicht darum, dass wir uns unsere Vergebung bei Gott verdienen können. All diese Stellen sprechen Menschen an, denen Gottes Vergebung geschenkt wurde, wie bei dem Knecht, der seine Schuld erlassen bekommt, zuerst einen Riesenberg und dann die Vergebung weitergeben soll. Aber die Aussage überall übereinstimmt in diesen Stellen und breit über die Bibel verteilt ist, wenn uns diese Erfahrung von dieser schenkenden Vergebung Gottes nicht verändert, sodass auch wir den anderen vergeben, dann brauchen wir selbst nicht um Vergebung zu bitten. Nur wenn wir selber bereit sind zu vergeben und es auch tatsächlich tun, dürfen wir weiter um Vergebung Gottes bitten. Ich habe mich lang gefragt, ob ich das predigen soll. Mir war das zu krass. Also mir hat es echt Bauchschmerzen gemacht. Kann das wirklich sein, dass meine Rettung, meine Vergebung daran hängt, dass ich Vergebung in meinem Leben weitergebe? Ich habe dann meine Seminarunterlagen gewälzt vom Studium und nochmal nachgeguckt, ob ich was zur Bergpredigt finde und bin fündig geworden. Mein Dozent Wilfried Haubeck am theologischen Seminar damals, heute Hochschule, kommt zu dem gleichen Schluss. Wer nicht vergibt, verspielt seine Rettung. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Und hier ist der Umkehrschluss erlaubt. Wer nicht vergibt, dem wird nicht vergeben. Und dennoch ist mir wichtig, an der Stelle wieder zwischen zwei Extremen zu unterscheiden. Auf der einen Seite stehen die, die nicht vergeben können, aber sich darum bemühen. Das sind zum Beispiel Verletzungen, die Eltern ihren Kindern zugefügt haben. Missbrauch, Vernachlässigung, das geht manchmal so tief, das wiegt so schwer, dass man kaum an den Punkt kommt, das zu verarbeiten und da Vergebung drüber auszusprechen. Aber es kann passieren, es kann geschehen. Und wenn das passiert, dann ist es unglaublich schön. Aber es ist schwer. Auf der anderen Seite stehen die, die einfach sagen, nö, das vergebe ich dir nicht. Die, die nicht vergeben wollen und sich auch gar nicht darum bemühen. Und um diese Seite, da geht's viel, viel stärker. Und diese Seite ist meiner Meinung nach gemeint, wenn hier steht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und wir diese krassen Aussagen von Gott sehen. Nö, ich vergeb nicht, möchte ich nicht, bemühe mich nicht, ist mir egal, ich will nicht vergeben. Wer nicht vergeben will, wer sich nicht darum bemüht, der verspielt seine Rettung. Das ist krass, aber es ist so. Warum ist Gott hier so krass? Warum nimmt Gott das so ernst, wenn wir unversöhnlich miteinander umgehen? Obwohl wir für uns selber Vergebung in Anspruch nehmen. Wohl deshalb, weil wir damit genau gegen das arbeiten, was Gott am Kreuz erreichen wollte, warum Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Gottes Ziel damit ist die Wiederherstellung der Beziehung zu ihm, aber genauso im gleichen Atemzug geht es ihm um die Wiederherstellung von Menschen untereinander. Gott ist diese Beziehung unter uns so wichtig, dass er seinen Sohn dafür am Kreuz hat sterben lassen. Gott schließt von seiner Seite aus Frieden mit uns. Er stellt die Beziehung zu uns wieder her, nimmt unsere Schuld weg und vergibt uns. Es steht nichts mehr zwischen ihm und uns. Aber Gott geht's nicht nur um ihn und dich. Gott geht's nicht nur um ihn und mich. Gott geht es um dich und mich. Gott hat den Weg geebnet, damit Beziehungen wieder heil werden können. Genau dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und deshalb ist es so gravierend, wenn wir nicht vergeben wollen. Gott hat alles dafür getan, damit dieser Ort, damit Gemeinde, damit christliche Gemeinschaft ein Ort der Gegenwirkung ist, gegen alle Beziehungslosigkeit, gegen alle Beziehungsunfähigkeit, gegen allen Zerbruch, gegen Lieblosigkeit. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 35, an der Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eure Liebe zueinander. Und deshalb ist das so gravierend, wenn wir nicht vergeben wollen. Wir stehen da mit dem ultimativen Ziel im Weg, das Gott durch uns in dieser Welt verwirklichen möchte. Gottes ultimative Ziel. Und wir stehen im Weg. Und jetzt lande ich mitten in der Gemeinde. Als ich mich vor anderthalb Jahren hier in der Gemeinde vorgestellt habe, gab es einen Abend, an dem mich die Gemeindeglieder alles fragen durften. Sie haben alles gefragt. Und nach dem Abend war ich fix und fertig. Ich habe es überlebt. Aber spannend ist in solchen Situationen ja auch, was der Fragesteller mit der Frage über sich und die Gemeinde verrät. Die Gemeinde denkt immer, es ist spannend für sie zu erfahren, was so der Kandidat ausmacht. Aber es ist genauso spannend, was diese Fragen verraten über Gemeinde. Und eine Frage kam mir in der Vorbereitung wieder in den Sinn. Da fragte nämlich jemand, wie gehst du damit um, wenn sich Menschen in der Gemeinde unversöhnlich begegnen? Und ich habe in meiner Erinnerung relativ straight geantwortet. Ich habe damals gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, das ist keine Option für uns. Auch wenn Vergebung und erst recht Versöhnung manchmal ein schwieriger Prozess ist, ist immer Versöhnung das Ziel für christliche Gemeinde. Also würde sagen, in dem Sinn, wie ich heute hier auch predige. Und ich glaube, in dieser Frage steckt einfach was drin. In unserer Gemeinde haben wir manche schwierige Zeit erlebt in den letzten Jahren. Und einige von euch haben das erlebt, haben das durchlebt, haben das mitgemacht. Und einige von euch sind in diesen Krisen verletzt worden. Und ich spüre das noch heute. Ich frage nach einem Mitglied auf der Liste und es heißt, der kommt nicht mehr. Ich spüre bei manchen so eine Art Grundverbitterung gegenüber Gemeinde, gegenüber Leitung, gegenüber bestimmten Personen aus der Gemeinde. Ich denke laut über bestimmte Personenkonstellationen für eine Aufgabe in der Gemeinde nach und dann heißt es, nee, die beiden, die kannst du nicht zusammen in ein Team stecken. Und nochmal, ich weiß, wie schwer das ist, aber auf der anderen Seite leide ich darunter. Ich leide an uns und ich leide an mir, dass wir das oft nicht anders hinbekommen. Ich leide daran, dass wir als Gemeinde nicht diese Gegenwirkung in die Welt hinein ausstrahlen, die Gott durch uns verbreiten möchte. An eurer Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Befreit und erlöst miteinander leben. Das ist Gottes Ziel mit uns. Und was machen wir? Wir gehen uns aus dem Weg, wir verbittern, wir ziehen uns zurück, wir trennen uns. Und ich möchte mich damit nicht abfinden, weil wir anders können. Jeder von uns kann anders. Nicht aus eigener Kraft, aber durch die Vergebung Gottes, die in unser Leben hinein verlängert wird. Und deshalb habe ich hier den nächsten Schritt für dich und der kann unterschiedlich aussehen. Vielleicht ist dir heute ins Herz gegangen, dass Gott dich von deiner Schuld befreit. Hast du es zum ersten Mal gehört, dass da ein Gott ist, der dir vergibt? Dann lass dich heute befreien. Gott möchte heute Morgen die Macht der Schuld in deinem Leben brechen, ein für alle Mal. Und wenn du das möchtest, dann komm gleich nach vorne und sprich hier vorne, werden Leute stehen, mit denen du beten und reden kannst. Sprich mit jemandem und sag, ich möchte frei sein. Und du kannst heute Morgen diesen Schritt in die Freiheit tun. Tu's. Vielleicht stehst du gerade in einem Konflikt und es tut einfach nur weh. Es ist vor langer Zeit etwas geschehen und du merkst, es holt dich immer wieder ein. Dann such dir jemanden, bei dem du deine Schmerzen rauslassen kannst. Damit es gehen kann, muss es raus. Und auch hier, heute Morgen stehen Leute, komm auf sie zu, Sag ihnen von deinem Schmerz. Hier werden wir es heute Morgen nicht abschließen können, aber du kannst den ersten Schritt tun in einem Prozess, wo Freiheit in dein Leben kommt. Vielleicht merkst du aber auch, dass du schon viel zu lange an etwas festhältst, wo ein anderer dir etwas angetan hat. Oder du hast gemerkt, es ist dran, um Vergebung zu bitten. Dann geh heute Morgen auf den anderen zu, wenn er hier ist. Wir hören nach der Predigt gleich ein Instrumental. Und was wäre das stark? Und davon träume ich, dass hier heute Morgen Leute in diesem Saal aufeinander zugehen und sich Vergebung aussprechen. Und ich glaube daran, dass das geschehen kann. Und es ist nicht peinlich. Hier werden Leute sitzen und heulen, weil sie sehen, dass Leute sich endlich in den Armen liegen. Noch eine Motivation. Den Punkt hatten wir gerade. Wenn du einem Menschen vergibst, dann lässt du einen Gefangenen frei. Aber dann entdeckst du, dass der wirklich Gefangene du selbst warst. Louis Smedes. Willi Weber nennt es einen Akt der Selbstbefreiung, wenn du vergibst. Und deshalb möchte ich dir einfach den Mut machen. Mach dich heute auf den Weg in die Freiheit. Das kann niemand für dich tun. Das ist auch nicht abhängig davon, wie sich der andere verhält. Das hast du selber in der Hand. Ich möchte euch zum Abschluss noch erzählen, wie es mit meinen Eltern weitergegangen ist. Wenige Monate nach dieser Beichte bekam mein Vater die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Ich war 14, ältester von 3 Geschwistern. Und ich sag's euch, ich habe darüber nachgedacht, dass ich bald der Mann im Haus sein werde. Aber Gott hat alles gut gemacht. Ich denke, es waren viele Dinge, die dazu beigetragen haben, dass es wieder gut werden konnte. Ich habe vor ein paar Tagen nochmal mit meinen Eltern ausführlich über die Situation gesprochen und meine Mutter auch gefragt, warum sie diesen Mann nicht verlassen hat. Sie hat gesagt, ich habe diesen Mann so sehr geliebt. Ich konnte es nicht fassen in dieser Situation. Aber es war scheinbar so, dass diese Liebe so stark war, dass sie trotz aller Enttäuschung die Kraft hatte, bei ihm zu bleiben. Und trotzdem war da der Schmerz und trotzdem die Enttäuschung und trotzdem die Fragen, wie geht's weiter? Und dann war dieser Prozess wichtig, dass da jemand war, der sie begleitet hat. Dann war dieser Prozess wichtig, in dem irgendwann diese willentliche Entscheidung kam, ich vergebe, was mein Mann mir angetan hat. Und so schrecklich diese Krebskrankheit auch war, sie hat im Rückblick geholfen, meine Eltern wieder neu zusammenzuschweißen. Und zwar stärker als jemals zuvor. So verliebt wie nach dieser schweren Zeit habe ich meine Eltern noch nie zuvor erlebt. Als Jugendlicher war mir das dann manchmal schon wieder fast peinlich auf der anderen Seite. Und heute führen meine Eltern regelmäßig Ehekurse durch, weil sie ihre Geschichte haben mit Ehe und Beziehung. Und für mich sind die beiden damit endgültig im Olymp meiner Vorbilder angekommen. Auch mein Vater, trotz dem, was er uns als Familie angetan hat. Und ich bin ihnen so dankbar für dieses Vorbild, was sie mir gewesen sind in dieser Situation, weil ich merke, das entfaltet auch eine Kraft hinein in die Beziehungen, in denen ich lebe. Mama und Papa, wenn ihr das hört am Podcast, ihr seid echt die Besten, ich liebe euch. Ihr habt's verdient. Vor wenigen Jahren hat Gott das Ganze dann nochmal gekrönt. Wir haben ein Versöhnungsfest mit der Familie gefeiert, von der Frau, mit der mein Vater meine Mutter jahrelang betrogen hat. Und ich kann euch überhaupt nicht beschreiben, was es für ein Knaller war, wie emotional das war. Später fröhlich, einfach ein unglaubliches Fest, was wir da zusammen mit den Familien feiern durften. Und ich weiß, dass Gott hier Außergewöhnliches getan hat. Ja, das ist nicht Standard. Leider ist das nicht Standard. Aber was ich mit meinen Eltern erlebt habe, das hilft mir groß zu glauben. Groß zu glauben auch für unsere Beziehung, für uns als Gemeinde. Da geht was. Da geht was, weil Gott Vergebung in unser Leben hineinschenkt und uns mit göttlicher Power ausrichtet, diese Vergebung weiterzugeben. Und ich habe hier nochmal die nächsten Schritte für dich. Denk da einfach, bitte geh jetzt nicht zu schnell irgendwie über in irgendwelche anderen Gedanken an Kaffee oder sonst was nach dem Gottesdienst, sondern bitte beweg das für dich im Gebet und schau, was dein nächster Step ist. Hier vorne werden Leute sein, zu denen du kommen kannst. Mach dich heute während dieses Songs auf dem Weg in die Freiheit. Amen.